Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit beim Fonds National de la Recherche.
Für mich ist Wissenschaft eine Lebenseinstellung und die lasse ich nicht im Labor, wenn ich abends nach Hause gehe. Bei den Essstörungen ist das so, dass die durch ganz, ganz viele Faktoren bedingt werden. Also das Schönheitsideal ist nur ein Punkt von ganz vielen, die zu einer Essstörung führen können. Wir führen momentan eine Studie durch, wo wir uns anschauen, wie sich das Tragen von Gesichtsmasken eigentlich darauf auswirkt, wie wir die Gesichter von anderen Menschen wahrnehmen.
Mein Name ist Max und das hier beschäftigt mich aus beim Thema Gehirn und das im Zusammenhang mit der Ernährung. Unter anderem geht es heute nämlich um Essstörungen und über die schwätze ich heute mit der diplomierten Psychologin und Forscherin Dr. Annika Lutz. Aus ihrem Alltag befasst sich Annika nämlich mit unserem Gehirn.
Okay, also ich erforsche in meinem Beruf, wie sich psychische Störungen auf Gehirnprozesse auswirken, welche Prozesse da verändert sind.
Und Annika war schon frei, auf welche Richtung hat später forschen will. Befasst mit dem Thema Essstörung wird hat schon frei am Studium fasziniert. Und das, weil es also ein bekanntes Problem ist, den trotzdem noch immer nicht hundertprozentig erforscht ist.
Als ich mich im Studium näher mit den Essstörungen beschäftigt habe, die ich momentan hauptsächlich beforsche, hat mich das zum einen sehr, sehr berührt, wie viel Leiden da dahinter ist bei den Betroffenen und bei ihren Angehörigen. Und auf der anderen Seite war ich überrascht, dass man auf der einen Seite so viel darüber weiß und auf der anderen Seite so wenig darüber weiß. Und da war klar, da gibt es noch ganz viel zu erforschen und da ist auch noch ganz viel Forschung nötig, um die bereits sehr guten Behandlungsansätze, die wir haben, noch besser zu machen und den Betroffenen noch besser helfen zu können.
Alles verbindet nicht so viel mit der Generation von unseren Älteren. Aber wenn wir also etwas Ähnliches können, dann ist das Ziel, so auszusehen wie die Reich und die Schönen. Bei unseren Älteren wird es vielleicht ein bisschen mehr dosiert. Es gibt für nicht so viel Programm. Aber wir konnten durch MTV, später durch YouTube und soziale Medien 24/7 gesehen, was als Stars so machen und wie sportlich, gesund, cool und dünn die sogar dann ausgesehen, wenn sie nicht anders machen, wie just irgendwie mit einer Pizza auf der Kusch zu ranzen. Dabei ist das Problem von Essstörungen durch Identifikation mit Staren gar nicht neu. Schon zur Zeit von unseren Älteren waren Leute von der betroffen und so müsst ihr als Älteren dadurch auch viel mehr sensibilisiert sein, wie demnächst hier eigenen Älteren. Aber wie ist die Situation dann heute? Sind soziale Medien urlich für das Feuer oder ist alles Gesellschaft heute viel mehr abgeklärt wie demnächst?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Es gibt Studien, die eben zeigen, dass in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Essstörungen zugenommen haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass in der Zeit auch unser Verständnis einfach zugenommen hat und auch die Diagnosemanuale überarbeitet wurden. Und zum Beispiel die Bulimie wurde erst viel später eingeführt als Diagnosekategorie als die Anorexie. Dann sieht man einfach dadurch eine Zunahme, dass das Ganze mehr beachtet wird und mehr diagnostiziert wird. Im gleichen Zeitraum hat man auch gesehen, dass das Schönheitsideal sich verändert hat und immer schlanker geworden ist. Jetzt ist das Ganze das letzte Jahrhundert ja schon wieder 20 Jahre her. Und was hat sich in den letzten 20 Jahren getan? Und da sieht es tatsächlich so aus, als hätte sich das Ganze eher stabilisiert. Ja, das heißt, wir sehen eigentlich keine großen Veränderungen mehr in der Anzahl der Essstörungen. Man muss auch dazu sagen, dass Essstörungen insgesamt nicht so häufig sind. Wir unterscheiden drei Essstörungen. Die Anorexia nervosa, auch Magersucht genannt, die Bulimia nervosa, auch Essbrechsucht genannt oder die sogenannte Binge-Eating-Störung oder Störung mit Essanfällen. Das sind die drei Essstörungen, zusammen etwa 3-5% in der Häufigkeit. Die Anorexie, die die bekannteste Essstörung ist, hat tatsächlich nur eine Prävalenz von unter 1%.
Okay, krass.
Genau, das ist oft überraschend, weil viele kennen jemanden, der darunter leidet. Und das ist einfach eine sehr auffällige Erkrankung und auch eine Erkrankung, die den meisten sehr nahe geht. Deswegen überschätzt man die Häufigkeit oft. Die ist eigentlich gar nicht so häufig. Aber jeder Fall ist eben ein sehr schwerwiegender Fall.
Influencer, Fitnessmodels, Hollywood und so weiter und so fort weisen aus all den neuesten Schönheitstrends. Und wir probieren die natürlich zu imitieren. Der Algorithmus spielt aus all um die neuesten Trends auf dem Bildschirm und allgemein als den Trend gesunder Lebensstil gefühlt so beliebt wie schon lange nicht mehr. Und das gesagt ihn zum Beispiel in den Storien von all ihren Crossfit-Kollegen. Für sich ist natürlich kein Problem, um ein bisschen mehr in den Körper zu gucken, ein bisschen weniger fertig zu essen und ein bisschen auf das Gewicht aufzupassen. Ein Problem geht es recht, wenn ihr eben aufhängt, zu viel auf alle Gramm zu gucken. Wie wenig als weniger essen, eigentlich nur zu wenig essen.
Das Ganze findet natürlich auf einem Kontinuum statt. Also es gibt ganz viele, vor allem junge Frauen, aber zunehmend auch Männer, die auf die Figur achten, die Diät halten, die Sport machen. Und bei den meisten ist das vollkommen unproblematisch. Das ist also wirklich nur ein ganz kleiner Anteil, wo das problematisch wird. Und wo es auch dann zu Verhaltensweisen kommt, die wir als unangemessen bezeichnen. Das heißt zum Beispiel Missbrauch auch von Abführmitteln oder ähnlichem, selbstinduziertem Erbrechen, um dann Schlankheit zu erzielen. Und ja, wann wir das als klinisch relevant bezeichnen, das ist in den Diagnosemanualen festgelegt, die wir haben. Also da muss eine bestimmte Häufigkeit und Schwere der Symptome erzielt werden, damit wir sagen, okay, jetzt nennen wir das eine Essstörung.
Okay. Und du hast auch von den Schönheitsidealen gesprochen. Aktuell sieht es ja zumindest so aus, als würde man wieder zurück zu normalen Menschen gehen. Man hat sehr viel Body Positivity in den sozialen Netzwerken und halt nicht nur von Menschen, sondern auch von den Firmen, quasi früher nur die Models hingestellt haben. Könnte es sein, dass dadurch auch dieses Verlangen nach dem sehr, sehr dünnen Körper, dass wieder runtergeht, oder liegt die Ursache vielleicht dann doch noch irgendwo anders?
Bei den Essstörungen ist das so, dass die durch ganz, ganz viele Faktoren bedingt werden. Also das Schönheitsideal ist nur ein Punkt von ganz vielen, die zu einer Essstörung führen können. Wie sich diese Trends hin zum positiven Körperbild langfristig auswirken werden, das werden wir natürlich erst in ein paar Jahren sehen. Das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Ja, es ist so ein bisschen gemischt. Also auf der einen Seite sind Essstörungen typische Erkrankungen der westlichen Welt. Es gibt zum Beispiel Studien, die auf den Fidschi-Inseln in den 90ern durchgeführt wurden, wo dort erst westliches Fernsehen eingeführt wurde. Mhm. Und da war es tatsächlich so, mit dem Fernsehen kam die Essstörung. Das war vorher gar nicht bekannt dort. Also so gesehen ist es irgendwie mit der Kultur verknüpft. Andererseits gibt es aber, wie gesagt, auch sehr viele andere Einflussfaktoren. Da gibt es wieder Studien zum Beispiel, die in asiatischen Ländern durchgeführt werden, wo dieser Schlankheitsdrang gar nicht so relevant zu sein scheint für die Anorexie-Fälle. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass trotz der positiven Entwicklung in der Kultur weiter Essstörungen auftreten werden.
Wir haben viel über Essstörungen gesprochen, bei denen Betroffene stark aufgeholt haben, aber es gibt ja noch die andere Seite, die, bei der ihn extrem viel isst und zuhält. Wenn ich Essstörungen höre, dann ist bei mir im Kopf immer direkt Bild von der Magersucht. Aber wie war das eigentlich? Akzeptiere mir eine Form von der Krankheit mehr wie die andere, oder als, nur mal ganz plump gefragt, eine Form mehr schlimm wie die andere?
Okay, was schlimmer ist, kann man so, glaube ich, nicht sagen. Es ist eine sehr komplexe Situation. Ja, also wenn wir von Übergewicht sprechen, da kommen wieder noch ganz andere Faktoren rein, ganz viele körperliche Faktoren auch. Übergewicht ist ja auch keine Essstörung. Da haben wir nur die Störung mit Essanfällen, wo es eben zum wiederholten Kontrollverlust über das Essen kommt, wo sehr, sehr viele Kalorien in kurzer Zeit gegessen werden. Das zählt dann als Essstörung und das führt auch häufig zu Übergewicht. Aber Übergewicht an sich ist keine Essstörung. Die Frage, was schlimmer ist, alle Essstörungen gehen mit körperlichen Folgen einher. Und das macht alle Essstörungen gefährlich. Die höchsten Mortalitätsraten haben wir natürlich bei der Anorexie, wo es zu diesen Hungerzuständen und zu der Mangelernährung kommt, was auch viele Jahre später eben noch zu einer erhöhten Anfälligkeit im Körper führen kann. Aber auch bei der Bulimie, wo wir diesen Wechsel aus Überessen und gegensteuernden Maßnahmen haben, kann zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System sehr stark angegriffen werden, was die Störung dann auch wieder gefährlich macht. Und Übergewicht, wissen wir alle, wirkt sich auch negativ auf den Körper aus, sodass wir hier auch wieder eine gewisse Gefahr haben. Und ja, man kann schlecht pauschal sagen, was jetzt okay. Das Schlimmste ist.
Sind Menschen mit einer Essstörung sozusagen heilbar oder ist es ähnlich wie beispielsweise bei Alkoholikern, die halt ewig lang süchtig sind, die halt nur die Sucht unterdrücken?
Also darauf möchte ich erstmal mit Ja antworten.
Mhm. Ja. Also ja, es ist heilbar.
Ja, es ist heilbar und es ist ganz wichtig, das auch Betroffenen und ihren Angehörigen zu vermitteln, dass wir Interventionsansätze haben, die sich bewährt haben. Und dass man da was machen kann und dass man es unbedingt versuchen sollte, unbedingt professionelle Hilfe aufsuchen sollte, um gegen die Störung anzugehen. Gleichzeitig muss man sagen, dass Essstörungen im Vergleich zu manchen anderen psychischen Störungen weniger gut behandelbar sind. Das heißt, wir haben da noch Luft nach oben, unsere Behandlungsansätze zu verbessern. Und das ist ja auch das, woran wir dann arbeiten. Genau.
Danica hat gerade gesagt, Essstörungen sind par rapport zu anderen Störungen mehr schwer zu behandeln. Mehr. Wie behandelt denn eigentlich Leute, die an einer Essstörung leiden? Und wie ich das so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass der Begriff Magersucht ja auch sich eine Sucht ist. Bislang war eine Sucht für mich immer etwas, bei dem Leute etwas zu viel, zu oft zu sich geholt haben, so dass sie nicht mehr abhalten konnten. Als Beispiel Zigaretten, Alkohol, ja, sogar Smartphone-Sucht. Das Behandlung ja auch ein bisschen klar. Du darfst es am besten Fall nicht mehr zu dir holen. Mehr. Wie sieht denn eine Behandlung aus, wo es umgedreht ist? Also wenn es darum geht, dass Leute, die für den etwas nicht zu sich geholt haben, nur einmal aufhängen müssen.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Und da muss man tatsächlich, also die Betroffenen müssen in kleinen Schritten das Essen wieder erlernen. Ja? Zum Beispiel, was ist eine gewöhnliche Mahlzeitengröße, was ist eine gewöhnliche Essgeschwindigkeit? Das muss alles wieder neu erlernt werden und das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Gleichzeitig, ich hatte ja erwähnt, dass es sehr viele Faktoren gibt, die einen Einfluss haben auf die Störung und an allen diesen Faktoren muss man arbeiten. Das heißt, das ist eine sehr langwierige Arbeit und Essstörungen sind an sich erstmal chronische Erkrankungen. Das heißt, wir sehen viele Patienten, die jahrelang mit der Störung kämpfen. Und ja, das Endergebnis ist unterschiedlich. Manche erreichen das tatsächlich, dass sie danach wieder, wir sagen dann, intuitiv essen können, also einfach aus dem Bauch heraus wieder essen können. Und manche behalten sich weiterhin eine sehr starke Kontrolle über das Essen, aber auf einem Niveau, wo es nicht gesundheitsgefährdend ist. Und wieder andere haben tatsächlich ihr Leben lang Probleme damit, haben oft Phasen, in denen es dann besser geht, Phasen, in denen es wieder schlechter geht. Also da sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht, das zu heilen und die Chance sollte man auf jeden Fall versuchen zu ergreifen, wenn man betroffen ist.
Nur an einem langen Tag geht es für mich nichts Besseres, wie heimzukommen, mich auf Kusch zu schmeißen und mich ein bisschen durch ein tolles Programm zu zappen. Am Heinz, du trillst dann nur noch dabei über deine Castingshow. Und zwar eng, die schon seit Jahren geht und die schon seit dem ersten Tag an der Kritik steht, ein falsches Körperbild zu präsentieren.
Christine hingegen hat ein ganz anderes Problemchen.
Ich weiß noch nicht, warum ich also auch bei den Castings irgendwie so falsch rüberkomme oder so.
Oftmals liegt es an den Maßen.
Ja, also ich glaube schon an meiner Hüfte, das weiß ich auch. Ich denke einfach, dass ich es verbessern kann.
Aber ich höre schon so von den kleinen Vögelchen, dass du heute zum Beispiel auch wieder, du bist dann unten und nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann darunter her direkt noch so einen Riegel mit da rein.
Ja, obwohl ich jetzt, ich habe auch keinen Donut oder so, also ich esse jetzt auch nicht unbedingt mehr so viel.
Aber ein Kaugummi war es heute nicht gewesen. Und Sport musst du machen.
Jetzt geht von Germany's Next Topmodel. Und ich kenne mich zwar null mal Psycho aus, aber sogar ich kann erkennen, dass das Format nicht gerade das beste Körperbild vermittelt. Gut, dass meine Behauptung auch von der Forschung unterstützt wird. In Holland wurde 2010 eine Studie gemacht, bei der Mädchen im Alter zwischen 11 und 12 Jahren weniger zufrieden mit ihrem eigenen Körper waren, nachdem sie die holländische Version von der Castingshow geguckt haben. Und trotz all der Kontroversen ist die Show extrem beliebt. Und ich verstehe das doch. Immerhin verspricht sie Spannung und Drama. Und ich freue mich trotzdem. Wie guckt eine Person vom Fach über so eine Sendung?
Ja, das kommt natürlich schon manchmal vor, dass man sich dann denkt, oh, muss das jetzt sein? Na? Ja, ich gehe einfach generell sehr analytisch an alles ran. Also auch wenn ich privat Fernsehen gucke, wird alles analysiert. Ja.
Es gibt ja im Moment so einen kleinen Trend, auch in Filmen. Ich sag jetzt Hannibal Lecter beispielsweise oder die Serie Hannibal oder Dexter oder sonst irgendwas. Serien, wo Psychologie halt sehr, sehr viel mitspielt. Kannst du das noch mal gucken oder bist du da auch noch analytisch und sagst, okay, fake? Oder, ah ja, oh, interessant.
Ja, mich interessiert natürlich sehr, wie das Ganze dargestellt wird. Welche Auffassung vielleicht auch die Allgemeinbevölkerung von solchen Prozessen hat. Gleichzeitig habe ich natürlich einen ganz anderen Blick darauf und mir fällt das natürlich sofort auf, wenn irgendwas da nicht zusammenpasst. Und dann ja, kann ich den Film vielleicht auch nicht mehr ganz so genießen, wie wenn ich da unvoreingenommen rangehen würde.
Ich weiß. Wir meinen heute, dass Forscher und Forscherinnen die ganze Zeit am Labo haben ihre Geräte stehen, aber das ist natürlich schon eine Abbildung. Danica ist natürlich nicht immer nimmer in meinem Kopf bei der Erbischt. Auch hat sich die Chance, den Ausgleich für aufzuschalten, an den hörtet um Rick für seinen Pferd fand. Wo auch sonst. Immerhin war das Feld von der Reittherapie zwischenzeitlich sogar eine Berufsoption für Danica, sodass halt sogar eine Ausbildung daran aufgeschlossen wird. Also, neben seinem eigentlichen PhD an der Psycho, als seinem zusätzlichen Master an der Psychotherapie, versteht sich. Puh. Also, wenn ich an dem Maß und Kuren denke, die hat Hannah zu schuld, verstehe ich die Sache beim Ausgleich absolut. Und läuft zum Pferd, der geht sogar ganz weit zurück.
Genau, also ich bin mit Pferden aufgewachsen, daher kommt die Liebe zu den Pferden. Ich habe mich auch eine Zeit lang mit Reittherapie beschäftigt, habe das jetzt zuletzt aber nicht mehr weiterverfolgt, einfach aus zeitlichen Gründen.
Und Pferd, also machst du auch Reitsport? Beziehungsweise welchen Reitsport machst du? Einfach nur ausreiten oder machst du diesen Stepptanz mit dem Pferd? Oder?
Ich habe früher Vielseitigkeitsreiten gemacht.
Das ist was genau?
Das ist eine Kombination aus unterschiedlichen Reitsportdisziplinen eigentlich. Also es gibt eine Dressurprüfung. Ich denke, das ist das, was du als Stepptanz bezeichnet hast. Und eine Springprüfung, ne, da wo man über die bunten Hindernisse springt. Und dann noch eine Geländeprüfung. Das macht natürlich am meisten Spaß. Da springt man über Baumstämme und galoppiert durchs Wasser durch. Und hatte damals auch ein Pferd, dem das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und dieses Pferd habe ich heute immer noch. Das ist jetzt 27 Jahre alt und genießt seinen Ruhestand. Wir gehen noch einmal die Woche ausreiten. Also das ist meine momentane Reitsportaktivität.
Cool. Hat das Pferd auch so einen coolen Namen?
Das Pferd heißt offiziell Lonely Star und wird aber von uns Lumpy genannt.
Lumpy?
Ja.
Finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr coolen Namen.
Ja, ist ein ganz nettes Pferdchen, was es manchmal auch aber faustdick hinter den Ohren hat.
Und das machst du aus, als Ausgleich zu dem ganzen Forschungsthema weil ich kann mir vorstellen, dass du halt auch einige Zeit hier im Labor und auf dem Bellwoll verbringst.
Genau, das Schöne am Reiten ist einfach, dass es mich rausbringt in die Natur. Wenn ich den ganzen Tag im Labor gestanden habe, ist es wunderschön, mit dem Pferd dann einfach in den Wald zu gehen und ein bisschen die Natur zu genießen.
Wie wichtig ist es, einen Ausgleich zu haben?
Sehr wichtig, sehr wichtig. Also für mich ist es so, dass die Wissenschaft mich immer begleitet in meinem ganzen Leben. Für mich ist Wissenschaft eine Lebenseinstellung und die lasse ich nicht im Labor, wenn ich abends nach Hause gehe. Genauso meine Disziplin, die Psychologie, begleitet mich immer, wenn ich anderen Menschen begegne. Und natürlich auch mit dem Pferd. Pferde verhalten sich auch, ne? Sodass mich das immer ein Stück weit begleitet. Das Schöne, ja, wenn ich in der Natur bin und mit dem Pferd unterwegs bin, ist, dass ich einfach im Hier und Jetzt sein kann und dadurch dann einfach abschalten kann. Ja, für mich ist das ein sehr wichtiger Ausgleich.
Warst du Team Amadeus oder Team Sabrina bei Bibi und Tina?
Ich hatte damals keine Seite. Ich fand Bibi und Tina einfach nur insgesamt toll.
Wir tauchen noch einmal an dem Annika seine Forschungen an. Besser gesagt an einem ganz bestimmten Etude, bei der Annika seine Probandinnen, also Personen, die sich freiwillig gemeldet haben, für einen Teil von der Etude zu sehen, Bilder von ihr gewesen hat, mit dem sie gesagt hat, dass sie sich an ein ganz bestimmte Gefühlslach versetzen sollten. Und ich meine, die Etude lässt sich ganz gut mit einer Frage resümieren. Wie emotional ist eigentlich ihr Sinn?
Das kommt ganz drauf an. Das ist die Standardantwort in der Psychologie. diese Studie haben wir durchgeführt mit Frauen, die unter einer Bulimie leiden. Und für diese Personen ist Essen natürlich ein hochemotionales Thema. Was wir in der Studie aber auch noch gemacht haben, ist, dass wir die Teilnehmenden, bevor sie sich das Essen angeschaut haben, in eine bestimmte Stimmungslage versetzt haben. Das heißt, die sollten zum Beispiel an was Negatives, was sie in der letzten Zeit erlebt haben, denken. Nichts Schlimmes, sondern das Übliche, mit jemandem Streit gehabt zu haben oder so. Weil wir aus der Praxis wissen, dass solche negativen Gefühle oft Essanfälle auslösen. Und wir wollten jetzt schauen, wenn eine Person mit Bulimie sich in einer negativen Stimmung befindet und dann Essen sieht, was passiert da eigentlich im Gehirn? Also wie können wir diesen Link machen zwischen der negativen Stimmung und dem Essanfall, der nachher stattfindet?
Und du hast vorhin gesagt, dass etwa 3% der Menschen nur Bulimie, Anorexie oder
Binge-Eating-Störung
genau, haben. Wie schwer ist es denn, teilnehmende Personen zu finden? Weil es ist ja schon auch eine Art Outing oder eine Art Konfrontation mit dem ganzen Thema, die bestimmt nicht ganz so angenehm ist für die Menschen.
Genau, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, da Personen zu finden, die teilnehmen. Wir kooperieren auch mit einer großen Klinik in Deutschland, wo wir dann vor Ort Patientinnen testen können. Wenn man aus der allgemeinen Bevölkerung rekrutiert, ist das Ganze nochmal deutlich schwieriger. Ja, weil, wie du gerade gesagt hast, das ist einfach noch ein Thema, was sehr stark stigmatisiert wird, was sehr schade ist. Ja, weil es ist eine Erkrankung wie jede andere auch. Und auf der einen Seite wie jede andere auch, auf der anderen Seite ist es eine ganz spezielle, aber es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es kann jeden treffen. Ja. Das trifft für alle psychischen Störungen zu. Wir haben ja auch bei Depressionen noch eine starke Stigmatisierung. Das hat man in den letzten Jahren ja viel gesehen mit Fällen, die dann in den Medien waren von bekannten Personen, die sich geoutet haben, diese Störung zu haben. Das ist wirklich nicht so einfach.
Wie ich beim Annika und Bellwoll war, hat mich auch an der Kulisse von seiner Forschung geholt. Ich weiß nicht, wie die ich so ein Labor an der Psycho 4 stellt, mir hat relativ wenig mit dem Klischee von den Reagenzgläsern zu tun.
Ob sie noch ehrlich gesagt weniger Therapiekusche wie im Engtron drin? Nee, an einem Psycholabo steht ganz viel Technik rum dran. Zum Beispiel dürfte ich mich an den Ganzkörper 3D-Scanner stellen. Den hat ausgesehen wie ein Kabin, an der ich noch einmal von oben bis innen fotografiert und gescannt wird. Und wie ich rausgekommen bin, habe ich noch einmal ein perfekt 3D-Bild von mir beim Computerbildschirm gesehen. Ein bisschen so, wie wenn ich irgendwie an ein Playstation-Spiel gesagt habe. Den 3D-Scanner ist ein Teil von einem Projekt, den Danica mit seiner PhD-Studentin Lynn Erpelding realisiert. Und diesen wird sogar vom Fonds National de la Recherche unterstützt. Und ich kann nur probieren zu erklären, wie das alles so genau funktioniert, aber ich lege etwas Falsches zu, meistens erklärt Lynn das besser selber.
Genau, also unser Projekt, das wir zusammen schaffen, ist ein Projekt, das sich Körperbildverzerrung bei Patientinnen mit Magersucht mir genau anguckt. Körperverzerrung ist das Phänomen, dass ihn, obwohl ihn am Anfang normalgewichtig ist oder im Fall von Personen mit Magersucht extrem aufgemagert ist, dass ihn sich trotzdem sein Körper größt mehr groß vorhält, wie es in Realität ist. Das heißt, Patientinnen mit Magersucht sind ja oft wirklich extremst aufgemagert und trotzdem fühlen sie sich noch immer dick und fett. Irgendwo lebt wieder im Gehirn irgendetwas schief, irgendwelche Informationen kommen falsch an oder das Gehirn ja, kriegt den Körper, hält den Körper ganz anders vor, wie er in der Realität ist. Aber genau das will ich mir auch gucken. Also wie verschiedene Informationen vom Körper am Gehirn ankommen, aber wie die ganzen Informationen, die ankommen, man denen integriert gehen, für dann das Körperbild zu erstellen. Also meine Hypothese sehen, dass da bei Patienten mit Magersucht irgendwo bei der Integration von all den verschiedenen Informationen irgendetwas falsch läuft, also irgendwelche Informationen mehr stark kommen, andere nicht so stark, und das dann dadurch eben zu dem verzerrten Körperbild feiert.
Mit dem Coronavirus und mir ist ein bisschen neue Gewünsche aufpassen. Lockdowns, Zoom-Calls und eben noch Masken. Alles ist ein bisschen mehr losgegangen, aber zeitgleich kann ich noch davon profitieren, und auf anderen Plätzen viel mehr kreativ gehen. An der Forschung zum Beispiel konnte ich ganz neue Wege für sich entdecken, vier Etüden zu machen. Das natürlich durch die solchen Lockdowns, weil Büroen und Laboren waren ja zu. Aber wahrscheinlich wird da noch Thema Homeoffice ein bisschen interessant.
Ja, auf jeden Fall. Zu Beginn der Pandemie waren unsere Labore natürlich geschlossen. Da war es nicht möglich, Personen ins Labor einzuladen und unsere eigentliche Forschung durchzuführen. Gleichzeitig war die Pandemie natürlich für die Forschung auch eine große Möglichkeit. Wir haben dann relativ spontan ein Forschungsprojekt gestartet, das wir komplett online durchgeführt haben, wo wir die Menschen zu ihrer psychischen Gesundheit befragt haben und uns jetzt eben anschauen, welche Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel Emotionsregulation. Wie gehe ich damit um, dass diese Pandemiesituation eben da ist? Wie wirkt sich das auf meine psychische Gesundheit aus? Also da haben wir dann relativ spontan reagiert und in wenigen Wochen ein Forschungsprojekt hochgezogen, das man normalerweise wahrscheinlich Jahre im Voraus planen würde. Aber diese Möglichkeit wollten wir natürlich ergreifen, um die Situation hier in Luxemburg mit begleiten zu können.
An der Pandemie haben wir viele Sachen müssen neu lernen. An irgendwie war alles ungewöhnlich stressig. Zumal zu schwätzen mit anderen Leuten war viel mehr anstrengend wie sonst. Das lag aber nicht darunter, dass wir als weniger klar verstanden haben oder dass wir keine Luft kriegen. Aber Danica hat aus seiner neuesten Etüde eine andere Idee, wie das alles könnte leuen.
Wir führen momentan eine Studie durch, wo wir uns anschauen, wie sich das Tragen von Gesichtsmasken eigentlich darauf auswirkt, wie wir die Gesichter von anderen Menschen wahrnehmen und insbesondere die Gefühlsausdrücke, die andere Menschen im Gesicht zeigen. Und das ist unglaublich spannend, weil unser Gehirn ist ganz toll, muss man erstmal so sagen. Es ist eine wahnsinnige Maschine, die extrem spezialisiert ist auf manche Sachen. Und Gesichter sind für Menschen extrem wichtig. Und deswegen ist unser Gehirn auch super spezialisiert auf die Wahrnehmung von Gesichtern. Das passiert in den ersten 200 Millisekunden, nachdem man ein Gesicht sieht, dass das Gehirn schon merkt, hey, das ist ein Gesicht. Und Das sind hochspezialisierte Prozesse, die dadurch, dass sie so spezialisiert sind, aber auch leicht zu stören sind. Wenn man ein Gesicht zum Beispiel umdreht, also auf den Kopf stellt, dann werden diese Prozesse gestört. Und wenn man Teile des Gesichts verdeckt, dann werden sie auch gestört. Und wir wollen jetzt eben schauen, wie die Gesichtsmasken, wo ja dann ein Teil des Gesichts verdeckt wird, sich auf die Gehirnverarbeitung auswirken.
Und gibt es da schon erste Resultate?
Es gibt andere Studien, die das nicht mit medizinischen Gesichtsmasken gemacht haben. Die zeigen, dass es da tatsächlich Auswirkungen gibt. Und die Studie, die aktuell läuft mit den medizinischen Gesichtsmasken, die ist jetzt natürlich noch nicht abgeschlossen. Da kann ich leider noch keine Ergebnisse bekannt geben.
Okay, alles klar. Dann wünsche ich viel Erfolg und dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, dir auch.
An dieser Episode haben wir ganz viel über das Thema Essstörungen gesprochen. Und wenn dir so betroffen sind oder dir kennt eine Person, die eventuell Hilfe braucht, dann haben wir euch natürlich die wichtigsten Links an Shownotes gesagt, für Beratung und Hilfe zu kriegen. Das Gespräch mit Annika hat mir ganz viel neue Insights gegeben. Und wenn dir mehr wollt über Annika aus den Forschungen wissen, da fand ihr auch Links in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, da gebe ich mir ganz freien Wanderern und eher Freunden und eher Familie checkt. Das war es von mir. Wir hören das nächste Mal. Ciao!